ARD. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
Pferd mit Verstopfung oder was war das?
Nein,
jetzt?
Ein bremsendes Pferd war das.
Okay.
Zum Thema ausgebremst, verstehst du?
Deutschland cool, ausgebremst.
Ja. Ja, war das cool?
Es passt eigentlich wirklich super, weil diese Woche kann man wahrscheinlich nur noch auf sowas wie Pferd und Kutsche ausweichen.
Ja, genau.
Oder einfach zur Arbeit reiten.
Ja. Das ist, wir haben es gerade jetzt, also kurz vor unserer Aufzeichnung hier mitbekommen. Jetzt streikt nicht nur wieder die Bahn, sondern auch noch die Lufthansa wieder. Und zwar beide, und das ist jetzt die Überraschung, gleichzeitig.
Mhm.
Das ist doch mal was Besonderes.
Ja, das
oder?
Sind diese berühmten Synergieeffekte, um die man uns beneidet weltweit.
Ja. Ja, so, das heißt, jetzt gibt es also irgendwann in der Woche keine Ausweichmöglichkeiten mehr für Bahnfahrer, dass man sagt, dann muss ich eben doch fliegen, oder für Menschen, die fliegen wollten innerhalb Deutschland und sagen, ach, dann nehme ich die Bahn, sondern jetzt geht wirklich gar nichts mehr. Die alte Postkutsche wird wieder rausgeholt.
Ja.
Und es wird sogar damit gedroht, dass ja noch mehr Streiks kommen. Also Wieselski hat gesagt, erstens, dieser erste Streik, es geht um die 35-Stunden-Woche, soll deswegen 35 Stunden gehen. Das
oh.
ist erstmal sehr hübsch, ja, damit man das mal spürt, was damit mhm. gemeint ist.
Mhm.
Und sie werden auch noch weitere Streiks nachlegen, und zwar ohne Vorankündigung.
Ja, das war ja schon letztes Jahr mal vor der letzten Verhandlungsrunde, wurde auch schon mal angedroht, dass als nächstes dann die unbefristeten langen Streiks kommen. Und ich habe sein Statement, Wieselski-Statement, diesmal nicht gehört, aber ich bin ein großer Fan von dieser leicht kehligen Stimme. Und ich mag auch dieses, die haben sie doch nicht mehr alle, und es geht immer um die shampoo-saufenden Vorstandsetagen-Eliten-Flinsen.
Ja, und ich kann dir gerade das neue Zitat sagen. Er sagt, wir kündigen die Streiks dann an, wenn wir es für nötig halten. Und wir sagen an der Stelle auch, ja, damit ist die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr. Und ja, sehr wahrscheinlich wird auch der sogenannte Notfallplan so nicht zu fahren sein.
So. Hör doch auf, die Eisenbahn ist kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr. Das ist ja eine Sensation. Haltet die Maschinen an. Das ist ja.
Ich habe Gerüchte gehört.
Ja.
Ich hatte Gerüchte gehört, aber jetzt ist es offiziell.
Man konnte vorher schon den Eindruck gewinnen, sage
ja.
ich mal. Also grundsätzlich, bevor jetzt wieder böse Reaktionen kommen, wir sind immer auf Seiten der Gewerkschaften. Immer auf Seiten
immer
der Arbeitskämpfer, gerade in einem Deutschland, wo, und das meine ich jetzt ohne Ironie, die Tarifbindung nachlässt und in vielen Branchen der gerade etwas prekär bezahlte Arbeitnehmer ausgeliefert ist, der Arbeitgeberseite. Aber bei diesem Bahnding, muss man zugeben, wird es langsam doch eine echte Geduldsprobe. Und ich muss auch sagen, ich hasse es, dem Bahnvorstand bei irgendwas recht zu geben. Und ich kann auch nicht wirklich eins zu eins sagen, das stimmt, weil ich nicht genug weiß. Aber wenn die nun sagen, wir haben zu wenig Personal und wir schaffen das nicht, diese 35 Stunden, die ihr euch da vorstellt, im Schichtdienst bei vollem Lohnausgleich mit unseren Leuten hinzukriegen, ja, wo sollen die Menschen herzaubern, die Lust haben dann zusätzlich im Die Argumentation von Wieselski ist, ja, wenn das da attraktiver ist, dann kommen ja auch wieder mehr Leute, aber das nützt ihnen doch jetzt nichts. Also die muss ja erstmal ausbilden und alles.
Ja, und es beißt sich ja auch irgendwie so in den Schwanz. Ich meine, wir wissen ja auch immer, also du weißt irgendwann, dann kommt der nächste Streik, dadurch wird es alles noch weiter verschlimmert, und es ist ja eine nicht endende Geschichte. Und dass der Bahnvorstand nicht gerade, das kann man ja glaube ich schon auch behaupten, nicht so der allerfähigste ist momentan.
Ja, da könnte man den Eindruck gewinnen, ja.
So, dass man vielleicht da mal sagt, also dass irgendwo an irgendeiner Stelle muss doch mal jemand kommen und sagen, Leute, es geht jetzt seit Jahren immer wieder die gleiche Scheiße rein, da muss doch mal was geändert werden, aber was Grundlegendes, also das, ich verstehe es nicht, wie man das so lange weitermachen kann, wie alle Wochen du quasi wirklich so Murmeltier-Streiktag irgendwie hast im Gefühl und du denkst, wie war das nicht gerade alles geklärt? Ihr habt doch gerade, ihr seid doch jetzt und schon wieder nicht. Was ist denn da los mit euch? Mein Gott. Ist ja wie in der Ampel.
Wenn die Positionen so weit auseinander sind, dann kann es schon sein, dass man sich auf nichts einigen kann. Aber man braucht ja eine Perspektive. Und damit meine ich jetzt auch mal die Leute, die gerne Züge benutzen. Brauchst ja irgendeinen Silberstreif. Ja, also wenn aber beide Seiten so unversöhnlich sind, dann können wir mit der Nummer ja noch jahrelang so weitermachen.
Ja, da ist auch dann, und wir wissen ja auch, dass, dann denkt man ja auch so oft, ne, so als Laie, wie, ach, jetzt haben sie sich geeinigt oder, ah ja, jetzt soll da irgendwie was Neues gemacht und gebaut werden oder jetzt wird was verbessert. Und dann hört man, ja, das dauert aber 5 Jahre oder in 7 Jahren oder so ist dann was. Also es ist ja auch alles, wir reden ja hier über sehr langfristige Entwicklungen. Ja, natürlich,
was aber auch mit daran liegt, dass halt dieses ganze Thema kaputtes Bahnnetz von diversen Merkel-Regierungen und vielleicht sogar schon vorher liegen gelassen wurde. Der Investitionsstau ist immer größer und nachdem es ja letztes Jahr erst hieß, die Ampel will da jetzt mal richtig Kohle in die Hand nehmen, ist es ja dank Karlsruhe-Urteil jetzt schon wieder deutlich weniger Kohle. Aber selbst das, was sie reparieren, wird auf großen Strecken ohnehin noch Geduldsproben von uns verlagen. Und jetzt kommen die Streiks on top. Weißt du was, man fährt mit dem Einrad zur Arbeit und mit dem E-Roller. Ich kann es auch nicht mehr.
Ja, und nein, und wir sind ja nun große Pferdefreunde. Da, lass doch da mal wirklich drüber nachdenken.
Aber wir sind auch keine besonders guten Reiter, wie wir schon oft genug festgestellt haben.
Ja. Nein, aber die Postkutsche war doch wirklich eigentlich ein ganz hübsches. Stimmt. Das finde ich doch gut. Auch so Indianerüberfälle dann so wie damals und das dann oder das irgendwelche
indigene Überfälle.
Indigene Überfälle oder dass Desperados dann irgendwie kommen und Gangster und dich dann live ausrauben nochmal und so. Ja. Das ist eine,
also hat irgendwas Romantisches. Ich finde auch Postkutsche kann zurückkommen, ist wahrscheinlich für Hämorrhoidenpatienten eine wackelige Angelegenheit. Aber gerade jetzt, wo halt die, gerade in Deutschland die Überfälle durch Comanchen und mexikanische Banditen so viel seltener geworden sind,
wäre das das
perfekte Verkehrsmittel.
Das aber stimmt. Wie machst du erste und zweite Klasse in so einem, das frage ich jetzt auch, weil das ist links und rechts, hast ja eigentlich nur zwei Seiten. Ne?
Da du kannst ja so hinten so mitreiten, auf der, da gibt es auch nochmal, oder oben beim Kutscher
geht stimmt, auch. Das kannst du ja auch noch dann, ne? Richtig. Das ist, also wir haben Vorschläge gegeben, das finde ich immer das Tolle bei uns, dass wir nicht nur irgendwie lästern, sondern dass wir auch immer mit konstruktiven Vorschlägen kommen.
Gerade wir, die wir ja letztlich auch mit Opfer des Streiks sind, weil ich glaube, dass viele Menschen diesen Podcast ja zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit hören, in der Bahn, wo, wenn sie nicht Auto fahren müssen. Ne? Und so.
Oder joggen, richtig. Ja. Ja. Aber ja, so, und das ist auch, auch die Podcast-Industrie, wenn das jetzt so weitergeht, streiken wir einfach mal.
Jo.
So, das wäre, wie wäre das denn mal?
Merkt das überhaupt irgendwer? Kriegt das irgendwer mit, wenn wir streiken? Ich glaube nicht. Das Erpressungspotenzial hält sich in Grenzen, vor allem wenn du versuchst, beim RBB mehr Geld rauszuholen. Viel Spaß.
Ja, dann doch lieber wieder bei der Bahn arbeiten.
Wie ging das alte Sprichwort? Pack mal dem nackten Mann in die Tasche.
Ne? Ach ja, Gott. Gut, also lassen wir diese unschönen Themen einfach aus und reden über das, was Deutschland wirklich gerade bewegt. Wir werden abgehört.
Ja, wir können nicht mehr viel, aber abhören kann man uns astrein.
Ja, das ist richtig. Und ich befürchte fast, auch wir werden vielleicht werden sogar wir abgehört. Stell dir vor, unsere wöchentlichen Gespräche würden auch veröffentlicht.
Ja, das möchte man dem russischen Geheimdienst ja direkt wünschen, dass sie sich diesen Scheiß anhören und protokollieren. Also,
und
ich habe mich übrigens oft gefragt, ob das so Morsebotschaften an den russischen Geheimdienst sind, die du wirst vorne, dass du, dass irgendwann rauskommt, dass du wie Jan Marschalek eigentlich in Wirklichkeit für die Russen arbeitest.
Das, ja, scheiße. Ich bin enttarnt. Du hast mich einfach so jetzt hier enttarnt. Das finde ich ein bisschen unfair.
Tut mir leid.
Das ist jetzt, ist wieder eine Einnahmequelle weg.
Ja.
Weißt du? Ob ich mir das dann hier noch leisten kann, bei den kargen RBB-Gehältern, wie du eben schon sagtest.
Ja.
Ja, das müssen wir mal sehen, ob es nächste Woche noch was gibt außerdem.
Ansonsten haben wir diese Woche gelernt, warum es nie einen wirklich erfolgreichen deutschen James Bond gab, weil wir als Spione nicht taugen und weil wir auch Opfer, zu leichte Opfer sind, wenn es um Spionage geht. Also 4 Offiziere, leitende, hochrangige Offiziere treffen sich auf WebEx, um mal ein bisschen so zu plaudern, wie es in der Firma Bundeswehr, Luftwaffe vielmehr so läuft. Und was ich heute gelernt habe, einer von denen, ein Brigadegeneral, ist zugeschaltet aus Singapur und er benutzt dazu das Hotel-WLAN. Also da muss man erstmal drauf kommen.
Und erzählt auch erstmal eine halbe Stunde, wie schön die Aussicht ist und wie gut, wie es ihm geht.
Warum nimmt er nicht gleich so ein Kinder-Walkie-Talkie mit SpongeBob vorne drauf? Wirklich, es kann doch alles nicht mehr wahr sein.
Ja, wo, also da, es gibt ja so viele Fragen nach dieser Geschichte. Die erste ist, wie geht das, also wieso überhaupt? Also erstens mal, ich stelle mal die Frage, warum erst jetzt? Weil ich bin davon ausgegangen, dass sie natürlich die ganze Zeit abgehört werden. Ich glaube, das werden sie auch. Also so, wie sich das bisher anfühlt. Aber der Punkt ist, das wurde jetzt zum erstmal veröffentlicht.
Nein, es gibt schon direkt, ne? Es gibt Verschlüsselungstechniken und Kanäle, die sind schon zumindest relativ safe. Deswegen für das, was die da besprochen haben, war WebEx wohl sowieso nicht wirklich gut geeignet und dann wird es auch noch dadurch ausgehebelt, wenn man sich telefonisch einwählt, was ja wohl auch Leute gemacht haben. Und was ich eigentlich jetzt am, was für mich das größte Rätsel ist, wenn das stimmt, was da von einigen Leuten behauptet wird, dass sich eine halt eine fünfte Nummer mit eingewählt hat. Also wenn ich, stell dir vor, du bist mit drei Kumpels zu einem Gespräch und da acht Augen mit vier Leuten verabredet und da ist eine fünfte Nummer zugeschaltet. Hättest du nicht Fragen? Zum Beispiel, wer ist das?
Ja, die sind halt sehr höflich, ne? Und denken, gut, hat einer noch seine Mutter dabei oder das ist der Catering-Service, der wartet nur, wann er die Schnittchen rüberschickt oder irgend sowas. Wenn du im Hotel bist, ja auch, dann denkst du das. Ja, das ist natürlich wirklich, das wusste ich noch gar nicht.
Ja.
Also es war sogar zu sehen, meinst du?
Also das ist etwas, was ich gestern, muss man ehrlich sagen, von einem CDU-Politiker im Fernsehen gelernt habe, dass da normalerweise irgend so ein Administrator, der bei dem muss man sich halt anmelden, wenn man in diesem WebEx an diesen Konferenzen teilnehmen will. Und da war wohl einer zu viel, behauptete der gestern. Vielleicht hat sich das inzwischen schon wieder erledigt. Aber das war der Stand von gestern, wo ich auch so dachte, also gerade bei solchen Themen zähle ich doch nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5.
Und eine Telefonnummer aus Russland.
Russische Vorwahl. Ja, aber das könnte ja jeder sein. Ja, was hast du was gegen Russen oder was? Was soll denn das? Warum werden russische Telefonnummern jetzt schon irgendwie in eine Ecke gestellt? Finde ich schade, Oliver.
Das ist wieder Vorwahlshaming, was ich hier mache.
Absolut. Weiß,
das sollte man nicht tun. Aber es ist, wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also jetzt kommen wir, also wir haben jetzt schon mal abgehakt. Wie ist es passiert? Wahrscheinlich ganz offiziell hat sich einfach aus Russland jemand eingewählt.
Ja.
Und es haben gedacht, okay, dann wird das schon seine Ordnung
haben. Hat zwischendurch gesagt, bitte nicht schnell sprechen, komm nicht mit.
Moment, muss Aufnahmegerät neu starten, Kassette umdrehen.
Ja, das ist mehr unser Stand der Technik.
Redet zu lange.
Aber was ich wirklich auch einfach pisslustig finde, ist, Deutschland jault ja schon seit Jahren rum, dass wir nicht bei den berühmten Five Eyes mitmachen dürfen. Das sind halt so die großen westlichen Nationen. Ich glaube, Australien darf mitmachen, Großbritannien natürlich, Kanada, USA. Wer war der fünfte? Anyway, das ist wie so ein exklusiver Detektivclub im Baumhaus und wir sind das dicke Kind, was nicht mitmachen darf.
Was nicht die Treppe hochkommt.
Was nicht die Treppe hochkommt und steht im Ort.
Darf ich mitmachen in eurem Club?
Komm doch hoch. Wir haben aber keinen Fahrstuhl. Ne?
Genau. Das ist wirklich Deutschland. Einfach das dicke Kind, was unten vor der Leiter steht und mitmachen will, aber zu faul ist, hochzuklettern. Und jetzt ahnt man auch, warum die immer misstrauisch waren, Deutschland mitmachen zu lassen. Also erstens haben uns die Amerikaner ja selber immer ausgespäht und wussten sowieso alles, was man über uns zu wissen hat. Aber vor allem trauen die uns nicht. Und nach dieser Woche versteht man auch, warum die uns nicht trauen. Weil alles, was man uns sagt, landet aus Versehen bei anderen Leuten. Würde ich uns auch nicht mitmachen lassen.
Ja, es ist wirklich sehr, sehr traurig, weil vor allem, es waren ja jetzt gar keine so brisanten Dinge, die dabei herausgekommen sind. Es geht ja hauptsächlich darum, dass man nur gezeigt hat, guck mal, wie doof ihr seid, wie einfach das zu machen ist und wie einfach wir euch das auch eben, also selbst solche Dinge eben gegen euch nutzen können. Das ist ja auch das Erschreckende.
Ja, genau. Die russische Seite nutzt das halt dann natürlich wie alles für ihre Propaganda und versucht so kurz vor der, nennen wir es aus Spaß mal, Wahl in Russland zu suggerieren, die Bundeswehr würde jetzt ganz konkret planen, in der Ukraine mitzumischen. Und das ist ja, davon ist das gibt das Gespräch ja null her.
Nee, gar nicht. Und es ist ja aber eher so um Deutschland generell auch zu verunsichern, also die Regierung. Also zu zeigen, wie A, guck mal hier, wir können euch abhören, B, ihr seid nicht sicher, C, seht mal, wir drehen auch weiter das Wort im Munde um und wir sehen, wie nah ihr quasi dran seid und diese, was jedenfalls hier als Begründung immer geht, wir wollen keine Kriegspartei werden und wo ist die Grenze, die gezogen werden muss, das ist ja immer die Argumentation von Scholz vor allem, wird dadurch natürlich noch wackeliger und natürlich immer noch mehr, du wirst noch mehr unter Druck gesetzt. Das ist eigentlich der ganze Sinn dahinter.
Für Scholz ist es jetzt in jeder Hinsicht wirklich peinlich, weil ich meine, wir erinnern uns an die letzte Woche, da haben wir ja, glaube ich, auch an dieser Stelle drüber gesprochen. Scholz hat ja in seinen Statements, wo er begründet hat, warum wir den Taurus nicht schicken, leider auch immer so ein bisschen zum Beispiel vor allem die Engländer mit exponiert und hat gesagt, also das, was die Engländer machen, Subtext, in der Ukraine mit Soldaten dabei sein und Raketen programmieren, das können wir nicht machen, das wollen wir auch nicht machen. Also wenn er jetzt einfach nur für Deutschland gesprochen hätte, wäre das ja okay, aber einfach mal die anderen im Regen stehen zu lassen im Sinne von, also wenn ihr auf irgendwen sauer sein wollt, nehmt mal die Engländer, denn die touren ja in der Ukraine rum, das macht man schon mal gar nicht. Da musste ja der Herr Sunak auch schon irgendwie ein Statement abgeben und sagen, das finden wir jetzt irgendwie irritierend, wir haben nie bestätigt, dass wir da Leute haben. Und falls Scholz gedacht hat, dass er mit diesem etwas defensiven, leisetreterischen Auftreten von Herrn Putin dass er dafür belohnt wird, hat er jetzt eigentlich die passende Antwort bekommen, bei dem die Russen im Grunde gesagt haben, wie schön, dass du dich so klein machst und so Angst vor uns hast. Guck mal, hier kommt deine Belohnung. Wir lassen dich jetzt als totalen Trottel dastehen. Also, was hat er denn gedacht, dass man von Putin für Schwäche irgendwie ein Fleißkärtchen kriegt oder was? Also, das Gegenteil passiert natürlich.
Das ist das Erschreckende, was ja auch wirklich nicht funktioniert momentan in dieser ganzen Geschichte und was man sich auch irgendwie als demokratisch denkender, vernünftig denkender Mensch immer nicht so vorstellen kann, dass hier auf andere Arten quasi diskutiert werden muss und dass es eben genau hier wieder zeigt, wie Russland kann nicht mit der Schwäche also nutzt die Schwäche der anderen aus. Du musst irgendwie klare Ansagen machen, aber wenn du so versuchst, diplomatisch zu sein, im klassischen Sinne, was wir so kennen, das funktioniert da gar nicht. Das prallt einfach ab. Das
warst du mal diplomatisch in deinem Leben? Da kann ich mich nicht dran erinnern, was wir so kennen.
Ja, nein, aber wenn du so versuchst, wir reden hier vernünftig, guck mal, wir machen das ja nicht und so. Du siehst es dann wie am Arsch. So, ne? Ja. Uns egal.
Die nehmen dann natürlich auch für ihre eigenen Medien die Teile aus dem Gespräch, die so klingen, als würde der Einsatz dieser Taurus-Raketen quasi geplant. Und in Wirklichkeit geben die ja jetzt Scholz auch nicht komplett Unrecht, wenn sie sagen, der Hersteller dieser Marschflugkörper könnte auch die ukrainischen Soldaten anleiten, aber das würde Monate dauern und dann hättest du immer noch nicht die Garantie, dass die das dann auch so bedienen, dass es wirklich effektiv funktioniert. Dazu müsste man schon dann deutsche Soldaten dahin schicken. Das sagen die. Die sagen ja nicht, lasst uns deutsche Soldaten dahin schicken. Nein,
das waren ja eine rein theoretische Abwägung, die da passiert. Aber es ist ja ganz genau so, wie wir es eben immer, und das haben wir ja auch schon häufig diskutiert, du merkst es, du kannst halt einfach Behauptungen aufstellen. Es ist ja genauso wie Trump, der einfach irgendwelche Behauptungen aufstellt, der einfach Teile aus irgendeinem Satz rausnimmt und das sagt, wenn du es oft genug wiederholst und das dann in den Schlagzeilen rübergenommen wird, dann glaubt es ein großer Teil. Nicht jeder, aber ein großer Teil. Und das reicht ja dann auch. Und in Russland, ist man ja sowieso sehr daran gewöhnt, die Dinge zu glauben, die also von außen gesagt werden, jedenfalls ein Teil der Menschen, weil man eben auch eine sehr klare Propaganda gewohnt ist. Und wenn das dann behauptet wird, und da Sätze rausgenommen, das wird ja nicht groß hinterfragt. Da sind ja jetzt dann nicht irgendwie noch kritische Medien da sagen, so ist es aber gar nicht gesagt worden übrigens.
Ja, und hier sind ja die mannigfaltigen Möglichkeiten, die du heute durch Deepfake-Technologie hast, noch gar nicht genutzt worden. Auch das ist ja was man der anderen Seite immer zutraut, dass dann mit KI eben diese Generäle noch was ganz anderes sagen. Im konkreten Fall scheint es so zu sein, als hätte das Gespräch wirklich genauso stattgefunden. Und sie haben es jetzt für ihre Zwecke ausgeschlachtet und jetzt ist halt spannend, was in Deutschland damit weiter passiert. Also es scheint ja immer noch eine gewisse Sorglosigkeit zu geben, also in der Kommunikation auch von Regierungsmitgliedern, die auch noch irgendwie mit WhatsApp und SMSen und so oldschool arbeiten. Da braucht man in jedem Fall nochmal eine Nachschulung. Also es ist auch so lustig, dass das überhaupt nötig ist. Ich meine, wir haben jetzt seit über 2 Jahren nach diesem Überfall auf die Ukraine, glaube ich, als Gesellschaft immer noch nicht begriffen, dass wir 10-mal am Tag sagen können, das ist nicht unser Krieg oder wir sehen uns nicht wirklich als Kriegsbeteiligte. Diesen hybriden Krieg hat Putin uns erklärt. In dem sind wir drin. Ob wir das jetzt gut finden oder gemein oder ob wir das möchten oder nicht, das ist mal scheißegal. Und ich glaube, das betrifft ja nicht nur Bundeswehr und Politik, das müssen wir als Gesellschaft auch mal irgendwie akzeptieren und lernen. Noch vorsichtiger sein sagen wir mal, Telegram-Kanälen und sonstigen Nachrichtenquellen, die geflutet werden mit Bullshit. Aber ich glaube, das ganze Mindset ist immer noch nicht da, wo es sein müsste, komischerweise.
Ja, ich glaube, das ist ja auch noch immer, das ist ja auch das Komische, wenn du mal so überlegst und denkst mal so an das, was aus der früheren Zeit, ne, so übergeblieben ist. Ich meine, eben gerade auch die Witze mit der Kassette oder ähnliches, ne. Man hat so noch im Kopf, glaube ich, irgendwo die ganzen alten Spionagegeschichten, Filme, Romane und so weiter. Und da war die Sowjetunion technisch gesehen und finanziell gesehen immer hinter dem Westen. Also das war immer so, man hat sich immer darüber ein bisschen lustig gemacht, ach ja, die haben es ja nicht so und müssen das mit den armen Mitteln dagegen angehen, wo James Bond schon seine coole Uhr rausholt. Das ist seit Jahrzehnten schon vorbei. Und die lachen jetzt so über uns. Also das ist jetzt eher umgekehrt. Also gerade was eben alles Digitale und Abhören oder eben Deepfake und so weiter und das angeht, sind sie uns eben weit, weit voraus. Und sie haben vor allem die ganze Macht des Internets und Social Media und so schon lange kapiert, die das, was hier immer noch nicht verstanden wird. Das müssen wir mal so langsam mitbekommen. Und eben auch so etwas, wie du eben sagtest, wie Telegram oder wie einfach Mitteilungsdienste und alles auch mal ein bisschen zu hinterfragen. Und da ein bisschen sorgfältiger mit umzugehen.
Ja, also das Spannende ist wirklich jetzt auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Das ist schon merkwürdig, weil Experten gehen davon aus, dass natürlich vor allem die erwähnten Five Eyes-Dienste auch unfassbar peinliche Sachen über die russische Seite im Schrank haben. Und normalerweise würde man dann jetzt Deutschland gar nicht ohne Not so demütigen. Man fragt sich jetzt so ein bisschen, warum machen sie das und riskieren sie nicht irgendeine Art Gegenschlag publizistisch? Aber irgendwie war das jetzt wohl wichtig. Vielleicht hat es wirklich mit dieser Witzwahl zu tun.
Oder Nawalny auch nochmal, um auch nochmal etwas zu haben, was natürlich gerade von seinem Tod ablenken konnte.
Übrigens alle Hüte ab für die Leute, die trotz des ganzen Drucks und der Repressionen da hingehen und Blumen ablegen. Das waren ja dann doch echt ein paar tausend Menschen. Also das hat einem dann wieder ein bisschen Hoffnung gegeben in dem ganzen düsteren Szenario, das man gerade live erleben muss.
Absolut, absolut. Aber wo wir jetzt gerade eben über diese ein bisschen das Nachzügler-Dasein, was Technik angeht und so vielleicht auch die Frage, es scheint ja auch, dass wir auch Probleme zum Beispiel haben, selbst bei der eigenen Polizei und bei den eigenen Sicherheitsdiensten, also was jetzt auch, sage ich mal, sowas wie Gesichtserkennungssoftware oder irgendwie angeht, auch da hat man sich ja in der letzten Woche gerade die Frage gestellt, wie hat die deutsche Polizei und die ganzen Fahndungsabteilungen, haben die sowas überhaupt? Kennen die das schon?
Ja, du spielst jetzt auf die große Jagd nach den RAF-Rentnern an, die in deiner Lieblingsstadt Berlin in Echtzeit stattfindet. Wer weiß, wenn das hier erscheint, vielleicht gibt's schon wieder neue falsche Verhaftungen und irgendwelche Rentner mussten wieder rausgelassen werden. Naja, die Geschichte finde ich auch hochspannend. Vor allem, also deswegen ist der Fall Daniela Klette für uns auch geradezu wie geschnitzt. Es ist ja so, dass Podcaster dieser Nummer auf der Spur waren, ja, und zwar ganz massiv. Und ich habe den mir jetzt mal im Nachhinein erst angehört. Peinlicherweise hatte ich ihn vorher nicht gehört. Legion heißt er, glaube ich. Und die sind ja verschiedenen Fragen nachgegangen, waren auch in dem Capoeira-Club in Kreuzberg, wo die inzwischen Verhaftete auch, ich habe immer gesagt, getanzt hat, aber ich habe jetzt gelernt, man tanzt nicht Capoeira, man kämpft Capoeira. Es ist ein Kampftanz. Während du tanzt, haust du den Gegner nieder.
Gut, toll. Also wenn wir getanzt haben, war es aber auch immer wie kämpfen. Daher ist das auch eine kleine Verwechslung.
Wir haben auch so geschwitzt, als würden wir kämpfen. Das ist richtig. Ja, genau, die waren jedenfalls da nah dran und haben dann aber letztlich führte das dann so ein bisschen, das passiert ja mal bei investigativen Recherchen, ins Nirvana. Und dann kommt eben ein paar Wochen später diese Verhaftung. Das ist schon irgendwie eine ziemlich verrückte Geschichte. Und mein erster Gedanke war, da ja mittlerweile der Markt einfach nur so wimmelt von True Crime Podcast, sollte man nicht eigentlich einen Großteil der Ermittlungsarbeit einfach mal direkt von den Landeskriminalämtern und vom BKA einfach Podcastern übertragen? Weißt du, so wie früher, weil Mord ist ihr Hobby und eine Schriftstellerin Morde aufklärt. Das war doch mal eine Zeit lang, haben alle möglichen Berufe Morde aufgeklärt in Serien.
Hart, aber herzlich, Millionäre, ne? Genau. So zum Beispiel einfach. Ja. Also wir könnten auch als Millionärs-Podcaster einfach dann immer so Champagner trinkend, könnten wir ja auch mal ein paar Fälle lösen.
Wie Jennifer
und Jonathan und Jennifer Hart.
Darf ich Jonathan sein, wenn es irgendwie möglich ist? So. Okay.
Hallo Seemann.
Ja. Ja, ich glaube, ich bin lieber Max, wenn ich drüber nachdenke.
Und ich Friedfahrt.
Du bist Friedfahrt, der Hund, genau.
Ich jetzt mal sagen.
Ja, nee, aber das ist aber wirklich irre. Also dann haben die ja wiederum diesen Bellingcat-Typen, diesen Kanadier eingeschaltet, der eben so eine Suchsoftware, die auch mit KI arbeitet, eingesetzt hat. Und der sagt, in einer halben Stunde war er bei Daniela Klette, die unter dem Namen Claudia in Kreuzberg lebte und kämpfte und tanzte.
Ja, und nämlich genau, sie hat getanzt vor Kameras. Das war es ja, was du damit auch vielleicht verwechselt hast. Sie hat ja beim Karneval der Kulturen vor den Wagen mitgetanzt.
Sie hatte eine Facebook-Seite.
Ja, war mit bei einer Lesung überall. Sie war ist öffentlich aufgetreten. Und das ist ja das Verwunderliche. Dann wirklich, dann gab es den Podcast, die mit einfachen, also mit Podcast-Mitteln, einfach nur mit Recherche ihr schon so nahe gekommen waren. Und dann merkst du kurz danach, ah, hat vielleicht einer den Podcast gehört, hat dann vielleicht mal irgendwie selber nochmal ein oder zwei Leistungen gebracht und noch irgendwie weitergeguckt. Und dann klappt das plötzlich. Wie kann das sein?
Ja, also da müsste man natürlich jetzt auch nochmal sich mit einem echten Experten unterhalten, ob es vielleicht, sagen wir mal, Datenschutzbeschränkungen gibt für die Polizei, also zumindest für die deutsche Polizei. Ich wette, dass man sich diese Fragen in Moskau und wahrscheinlich auch in Washington nicht stellt. Aber das kann natürlich sein, dass die das gar nicht so pauschal bei der Suche anwenden dürfen. Aber es ist natürlich schon erniedrigend, wenn dieser Kanadier sagt, ja, das hat 30 Minuten gedauert, dann hatte ich das. Da stehst du nicht gut da, deswegen sagt ja jetzt auch das LKA Niedersachsen, die da irgendwie zuständig sind, sagt einfach nur Hinweise aus der Bevölkerung. Ist besser, klingt besser als, wir haben einen Podcast gehört.
Ja, das ist ja aber auch ein Teil der Bevölkerung. Ist ja auch, das gilt auch als Hinweis aus der Bevölkerung.
Das stimmt.
Ne?
Das stimmt.
Ist ja auch in Ordnung. Auch wenn jetzt irgendwelche noch Flüchtlingsverbrecher durch unseren Podcast gerne, bitte, wir helfen gerne bei der Aufklärung. Sie dürfen uns auch ansprechen. Wir machen
das. Wichtig ist, dass es uns keine Arbeit macht. Das mögen wir nicht.
Wir machen es wie die drei Fragezeichen. Weißt du, wir übernehmen jeden Fall.
Ja.
Wenn Sie sich, man muss sich einfach nur melden und dann kommen wir beide.
Ich mache Recherchen und Archiv.
Ich vom Körperbauer bin ich Justus Jonas.
Das stimmt.
Na, ich mal gucken. Du bist Peter und Bob zusammen.
Ja, alle Podcaster sollen sich mal nützlich machen. Nicht so wie wir einfach nur rumlabern, sondern einfach mal ein paar Verbrechen aufklären. Es kann doch nicht so schwer sein.
Mein Gott, echt. Ja gut, wir sind aber auch faul, das muss man da auch dazu geben.
Das ist unser großes Handicap. Wir würden so gerne, aber wir sind leider sehr faul und haben oft keinen Bock. Da leiden wir ja auch drunter. Wir wären ja gerne aktiver und fleißiger.
Natürlich, wir würden auch gerne kämpfen oder tanzen, aber
beides gleichzeitig, das ist ja die Kunst beim Capoeira.
Capoeira.
Ach, ja, oh Gott. Ja, also ich meine, was ich sehr spannend finde an der ganzen Berichterstattung ist, welche Faszination diese ja schon lange von uns gegangene RAF immer noch hat. Also medial, ja, und wahrscheinlich auch für viele Leute. Wenn es nicht gut klicken würde, würden da nicht ständig Artikel erscheinen. Und eine Theorie ist ja, dass es auch so ein bisschen eine Sehnsucht nach einer einfacheren Zeit ist, wo man den Ost-West-Konflikt hatte und dann halt den knallharten Feind zu Hause. Und es ist ja jetzt auch nicht mit einem Happy End ausgegangen, aber die RAF hat ja dann 98 sich aufgelöst und aufgegeben. Das heißt, der Staat hat da in gewisser Weise gewonnen. Und ich glaube, dass in dieser Multikrisenzeit, wo alles immer hoffnungsloser und unübersichtlicher wirkt, dass man sich fast nach dieser einfachen Gefechtslage zurücksehnt und deswegen wieder so fasziniert ist von dieser RAF, die also gerade in der linken Szene auch noch lange, sagen wir mal, in einem viel zu milden Licht betrachtet wurde. Natürlich waren das Mörder und Räuber.
Aber vielleicht ist es auch einfach genau, wie du sagst, aber noch einen Schritt weiter. Wir sind einfach so dankbar für jeden Erfolg. Wenn mal wieder, also jetzt, es hat zwar Jahrzehnte gedauert und es war auch nicht gerade durch die Eigenleistung, aber es ist trotzdem gelungen, dass man jetzt noch eine von den Flüchtigen nach vielen Jahrzehnten gefangen hat. Es ist mal eine positive Nachricht.
Ja, und wir haben wieder so ein gemeinsames Projekt. 80 Millionen jagen jetzt noch zwei verbleibende Rentner. Und es ist ja jetzt schon wohl mehrfach so gewesen, dass durch Tipps aus der echten Bevölkerung, diesmal nicht von Podcastern, dann das SEK irgendwo hingerannt ist. Ich glaube, letzte Woche wurde auch mal so ein Zug auf offener Strecke angehalten, weil irgendein Zugpassagier meinte, er hätte einen der beiden Opas erkannt. Ist ein bisschen bitter, aber ob du jetzt wegen Streik wartest oder wegen RAF, ist ja letztlich auch Wumpe eigentlich.
Hauptsache der Zug hält während der Fahrt, das ist wichtig.
Finde ich auch.
Der Rest ist doch egal.
Ja, das ist sehr spannend. Also bleib wachsam, du wohnst in Berlin, man vermutet, dass Staub und Garweg heißen sie ja, dass die immer noch in Großraum Berlin sind. Also ich weiß nicht, bei dir da, wo du wohnst, ist ein bisschen zu edel. Also ich glaube, das ist nicht cool genug für die beiden. Ich fand übrigens das Foto, ich glaube, es war Garweg, da ist ja ein Foto aus den letzten Jahren jetzt noch veröffentlicht worden, wo er mit zwei Hunden auf dem Sofa sitzt und einen unappetitlichen Teller Nudeln isst. Und da dachte ich, wer wirklich den Untergrund als Lebensform romantisiert, soll sich das Bild mal in Ruhe angucken. Also ich weiß nicht, wie viele Banken diese drei überfallen haben, und der letzte Überfall war ja wohl auch sehr erfolgreich, was Kohle angeht. Und dann sitzt du da wie so ein Penner mit zwei so verlausten Hunden und isst irgendwie Nudeln mit Maggi. Na, vielen Dank auch. Also dann lieber bei der Sparkasse arbeiten, statt sie überfallen, oder?
Ja, und dann sogar mit Panzerfaust und so haben sie sie überfallen, den letzten.
Sogar die Daniela.
Ja, die Daniela.
Das Wachpersonal, das ist nicht so lustig.
Nee, ist nämlich gar nicht. Man denkt das dann nämlich so oft eben, weil es wirklich in der, so etwas, wie du sagst, schon romantisiert wird oder etwas eben zu weich gesehen, aber das waren schon ziemlich harte Nummern und das auch noch immer nach all den Jahren. Also es war auch nicht so, dass die sich jetzt zur Ruhe gesetzt hatten und eben nur mit den Hunden die Nudeln gegessen haben.
Nein.
Zwischendurch.
Das waren schon wirklich sehr, sehr kompromisslose, schwere Raubüberfälle und die werden ja auch, da wird unter anderem ja auch wegen Mordversuchs ermittelt. Die Mitgliedschaft in der RAF ist verjährt tatsächlich, wusste ich auch nicht, habe ich jetzt gerade gelesen. Also nur für die Mitgliedschaft kannst du dann heute nicht mehr verurteilt werden, dafür ist die schon zu lange abgeschafft, hat sich ja selbst aufgelöst. Und was diese drei noch bei Anschlägen, rund um Anschläge gemacht haben, wird wahrscheinlich, DNA war damals noch nicht so weit, wird fast nicht mehr zu ermitteln sein, wenn die nicht gegeneinander auspacken. Ne? Also dieser berühmte, die Schüsse auf die Botschaft hier in Godesberg oder der Sprengstoffanschlag auf den Knast und so. Es wird schwer. Also am Ende wird man die, vermute ich, mal hauptsächlich verknacken für das, was man ihnen rund um diese Raubüberfälle nachweisen
kann. Und die letzten Jahre noch, ne? Was da passiert ist.
Ja.
Das sind ja auch hauptsächlich die Dinge, weswegen jetzt auch die Daniela verhaftet wurde, ne? Und was man
genau,
hier jetzt hauptsächlich verhaftet, das sind die ganzen Geschichten von jetzt und das von früher kann man eben wirklich alles gar nicht mehr nachweisen.
Vorschlag. Nicht nur lassen wir Podcaster ab jetzt Kriminalfälle lösen, sondern wäre es nicht gut, wenn Staub und Garweg ins Zeugenschutzprogramm kommen und dafür den militärischen Abschirmdienst darin schulen, wie man sich konspirativ im Untergrund verhält, damit man nicht mehr von allen abgehört wird.
Die haben auf jeden Fall Ahnung.
Und oder? Vielleicht,
ja. Ne? Oder einfach, um zu helfen, sie zu finden, wenn sie einen eigenen Podcast starten.
Ja.
Könnten sie auch machen.
Staub und Garweg, der Podcast, warum nicht? Staub und Gar.
Ja, ne, zwei Raffis packen aus. Oder so.
Zwei Raffis wollen es nochmal wissen.
Ja, geht schon.
Ne? Ja.
Gut, auch da haben wir wieder viele tolle, konstruktive Hinweise und Vorschläge gemacht.
Eigentlich gar nicht, aber egal.
Ja. Ist egal, kommen wir vielleicht mal zu was anderem. Irgendwas jetzt Entspannendes mal wieder. Jetzt haben wir schon wieder über so schwere Themen wie Abhören und Kriminalität und so weiter
geredet. Ja, wir wollten mal über nicht nur über was Schönes, sondern was uns emotional wirklich beschäftigt.
Ein wichtiges Thema,
wo wir auch als Privatleute uns aufregen und das ist der aktuelle Trend bei den Streaming-Diensten. Also wir sind ja begeisterte Streamer.
Da geht mir jetzt schon wieder gleich, da werde ich richtig emotional.
Was habe ich denn gesagt?
Wenn du nur Streaming sagst.
Ach so, okay. Wusste nicht, dass es so schlimm ist. Es ist aber ja wirklich gerade ein großes Thema, auch wenn man sich umhört im Bekanntenkreis. Ich habe auch heute eine Zahl gelesen, weil unser Redakteur so nett war, sie uns aufzuschreiben. 30% der Nutzer planen gerade mindestens einen Streaming-Dienst zu kündigen. Welcher hast du, wenn ich fragen darf?
Ich habe auch viel zu viele.
Also ja, aber nicht die Frage.
Nein, ich habe Apple TV.
Ja, habe ich auch.
Amazon.
Ja.
Netflix.
Ja.
Ne? Dann bin ich noch bei Sky. Also Wow. Damit habe ich auch Paramount, weil das ja mit da drin ist.
Genau, Paramount Plus. Ja.
So, ich habe auch RTL Plus, weil ich da demnächst ja auch dann mit Schläfert stattfinden werde. Mhm. Das muss ich mir ja auch angucken.
Ja.
Und Disney habe ich auch noch.
Ja. Ich auch.
Das ist eine Menge.
Ich hab das alles und da sind wir ja nicht allein. Viele haben viel zu viele Abos und überlegen deswegen jetzt mal irgendwas zu kündigen. Und ich kann auch dieses Grundgefühl in der Bevölkerung, dass man ja mit Händen greifen kann, ich kann es nachvollziehen, weil sich leider, und damit sind wir beim Thema, das Streaming immer mehr zurückverwandelt ins normale Fernsehen. In dem Sinne, dass es jetzt immer mehr so Werbung gibt, mit der man belästigt wird, bei Sky ja schon länger, jetzt eben auch bei anderen. Und diese unselige Tendenz, das gute alte Bingen, und fürs Bingen ist ja das Streaming eigentlich erfunden worden, jetzt immer mehr nach hinten zu drängen, indem wieder nur eine Folge, wenn man Glück hat, zwei Folgen pro Woche kommt. Und dann frage ich mich wirklich, was ist noch der Unterschied zu RTL 2? Ja, jetzt hart gefragt.
Ja, also der einzige Unterschied ist noch, dass sie momentan noch nicht Werbung während der Sendung machen, außer bei Freevee, das ist ja ein Ableger wiederum von Amazon ist, da haut dir ja die KI einfach so mitten in den Satz irgendwie was rein. Das ist ja richtig ekelhaft. Aber ansonsten ist das das Einzige, was du noch hast, was sie eigentlich im Moment noch davon, also was noch einen Vorteil wirklich bietet.
Ja.
Und ja, ansonsten hast du vor allem ja auch nicht nur, also du hast einmal, wie du sagtest, dieses eine Folge pro Woche, na, was jetzt ist. Ich glaube, das hat ja auch einfach einen wirtschaftlichen Nutzen, natürlich. Also weil sie versuchen, die Leute natürlich damit zu kriegen, auch wenn eine Serie sie interessiert, dass, dann haben bestimmt viele mal so dieses Probeabo abgeschlossen halt, ne, für eine Woche oder für 30 Tage, dann zwei, drei Dinger weggehauen, die sie gerne sehen wollten und tschüss. Und jetzt ist es halt so, schaffst du gar nicht mehr dann in der Zeit, weil, also wenn du jetzt was wirklich Aktuelles haben willst, weil du musst halt 8 oder 10 oder 12 Wochen warten, bis die Serie zu Ende ist.
Ja, ja, ja.
Das tue ich aber übrigens jetzt auch immer. Ich warte dann lieber und gucke später alles, weil man hat sich ja so dran gewöhnt. Ich meine, wir kommen ja aus einer Zeit, wo man wirklich jede Woche eine Folge gesehen hat. Und dann hast du dich daran erinnern müssen. Aber das muss man eben auch sagen, da gab es vielleicht nur ein oder zwei oder drei Serien. Und es gab auch fast keine Serien, die einen durchlaufenden Handlungsbogen hatten, außer Dallas und Denver Clan oder so. Sonst hattest du ja eigentlich immer abgeschlossene Fälle.
Genau.
Und deswegen warst du daran gewohnt, war okay. Dann hast du immer einmal deine Ration von der Serie bekommen in der Woche. Gut war, aber dieses, dass du ja dich erinnern musst, was passiert ist, ist ja etwas, was eben deswegen zum Bingen einlädt und auch dadurch eigentlich nur noch möglich ist, weil ansonsten habe ich es meistens dann schon wieder vergessen.
Ja, wir müssen zugeben, wir kommen hier natürlich auch ein bisschen in Heuchelgewässer, weil wir veröffentlichen ja auch nicht im Januar 40 Folgen Kalk und Welk, ne?
Ja.
Könnten wir auch machen und das uns stimmt. Dann hinlegen einfach.
Und die Leute wissen oft gar nicht mehr, was in der letzten Folge passiert ist.
Ja, und vor allem ist die Handlung so komplex, dass es auch super schwer ist zu folgen, finde ich.
Ja, das ist auch immer hart, weil wir ja immer mit dem Cliffhanger enden.
Ja.
Und du dann nicht weißt, wie, oh, kommen sie da beide raus? Wer wird das nächste Mal noch dabei sein? Was passiert mit den wichtigsten Charakteren?
Ja, also ich habe auch tatsächlich mit mir gerungen, welchen ich denn opfern würde, wenn ich denn aus diesem Blumenstrauß von Abos, die ich mir über die Zeit habe, aufquatschen lassen oder die ich, man musste mich gar nicht bequatschen, ich habe die einfach gebucht. Aber was man wieder löscht, also was sich, glaube ich, selber löschen könnte, ist halt Paramount Plus. Also die haben ja schon alle deutschen und Eigenproduktionen haben sie ja schon eingestellt und das Angebot ist auch wirklich super dürftig geworden. Ja. Ich war ganz kurz übrigens auch davor, ich war kurz davor, Disney zu kündigen, weil da über Monate, und ich weiß, ein bisschen was hat mit dem Streik zu tun, aber es kam über Monate gar nichts mehr. Jetzt haben sie mich ganz, kurz bevor ich weg war, haben sie Shogun rausgehauen und ich weiß nicht, ob du schon angefangen hast, das zu gucken. Sehr fett.
Ja, oh gut. Gut,
sehr fett.
Ich erinnere
mich auch wirklich, wirklich toll gemacht. Also das wird dir auch großen Spaß machen. Also es ist gar nicht mehr zu vergleichen mit dem Richard Chamberlain 1980 Shogun. Ja.
Das noch.
Also unter anderem, weil Richard Chamberlain nicht mitspielt, aber auch weil es viel fetter ist.
Ach,
und näher an dem Buch. Also sehr viel näher am Buch und wirklich spektakulär. Also nicht nur jetzt vom Look und die tollen Sets, sondern auch Handlung. Ich habe jetzt nur die ersten beiden Folgen, weil mehr gab es ja nicht gesehen. Morgen am Dienstag erscheint eine weitere. Aber das ist zum Beispiel jetzt wirklich wieder mal so ein Highlight, wo du denkst, das wäre jetzt schade, wenn ich das nicht gucken könnte und das läuft ja nirgendwo anders in Deutschland.
Genau, und das ist ja das Problem, ne? Also du hast so ein paar, also auch Paramount muss ich sagen, also erstens, es hat mich sehr, sehr schockiert oder sagen wir mal sehr enttäuscht, dass sie jetzt gerade eben aufgehört haben, alle deutschen Serien zu produzieren und die einfach alle rausgeschmissen haben ja auch. Mhm. Das ist ja auch eine ganz widerliche Abart, die sie jetzt haben, dass auch dann einfach Serien verschwinden. Disney hat ja auch ganz viel einfach rausgeschmissen, ohne es anzukündigen und die du auch nirgendwo mehr kriegst, damit sie
aber die
einfach
nur steuerlich abschreiben können. Aber verlieren die nicht teilweise auch die Rechte? Sind die nicht zeitlich begrenzt manchmal?
Ja, das kann dann sein, dass die dann nach einer bestimmten Zeit weitergegeben werden können und dann woanders vielleicht noch erscheinen können oder irgendwo auch noch rausgebracht werden auf Blu-ray oder sonstiges noch, auf alten Discs. Aber erstmal sind sie weg, das ist es halt, ne? Weil es erstmal sich dadurch abschreiben lässt. Es ist einfach nur ein Rechenmodell und das finde ich eben ganz furchtbar, wenn dann einfach so Sachen geopfert werden, aber eben auch ohne Ankündigung, dass du noch eine letzte Chance hast oder so, sondern einfach weg.
Aber irgendwas und, hält dich ja noch bei
Paramount. Ja, bei Paramount, ich finde, die haben viele gute Serien. Es dauert zwar immer, aber die haben wirklich eine ganze Menge gute du sagen mal, ich habe es ja sowieso bei durch Sky da drin. Also ich muss mir die Gedanken gar nicht machen. Aber da habe ich schon öfter was gefunden. Bei Disney und Ähnlichem ist es genauso. Du hast dann plötzlich eine lange Zeit, wo nichts passiert. Mhm. Und das hast du einfach bei vielen. Selbst ja auch bei Amazon ist ja auch der Nachschub mit neuen Produktionen auch nicht jetzt der allerflüssigste. Aber es kommt schon ein bisschen öfter was. Netflix haut noch immer wirklich richtig viel raus. Mhm. Aber es ist qualitativ dafür auch nicht mehr alles so, dass du es einfach dir mal angucken kannst.
Den Trend gibt es schon länger, dass in diesem Meer von Angebotern auch immer mehr Mittelmaß bis sogar richtig schlechte Sachen auftauchen. Man weiß ja mittlerweile auch, was man ungefähr möchte. Ich zum Beispiel habe bei Netflix gerade große Freude an der neuen Staffel von Somebody Feed Phil. Das ist halt so ein klassisches Touristenformat, wo dieser Typ halt einfach durch die Welt fährt und falls man in eine Stadt kommt und noch nicht weiß, was man da essen soll, ist das perfekte Format. Und der macht das super ironisch und lustig. Also auch von dieser Art Formate gibt es mittlerweile viel zu viele. Pastewka hat das ja schon für RTL gemacht vor vielen Jahren. Aber das ist sehr, sehr unterhaltsam. Dann kommt jetzt ja, glaube ich, The Gentleman diese Woche, ne?
Ja, hat jetzt
Guy Ritchie.
Ist das Netflix oder ist das?
Netflix, ja.
Sag mal so. Ja, ich habe es noch auch gesehen. Ja, da freue ich mich auch drauf. Werde ich auch sehen.
Also Netflix scheint auch so ein bisschen wieder insgesamt die Nase voll vorne zu haben.
Voll zu haben.
Genau. Weil die waren ja mal eine Zeit lang, wurden die ja echt massiv unter Druck gesetzt durch den Erfolg von Disney und anderen. Aber die scheinen sich jetzt auch in den USA gerade Marktanteile wieder zurückgeholt zu haben, weil die natürlich einfach auch durch die Größe ihrer Filmbibliothek und ihrer Serienbibliothek überzeugen können. Ne?
Und die machen auch das, was sie ja auch eigentlich ganz richtig machen, ist, dass sie eben aus allen Ländern sich Sachen holen. Also sie lassen ja wirklich überall produzieren. Das tun die anderen ja nicht. Richtig. Und du hast hier und das kommt dann auch synchronisiert hin. Und da findest du ja auch sehr, sehr viele schöne Sachen, wo du gar nicht drauf gekommen wärst. Nein. Ob es jetzt hier natürlich Spanisch, Französisch, aber auch polnische Serien, koreanisch haben wir schon drüber gesprochen. Und so, es gibt ganz, ganz viele Serien, wäre man jetzt einfach vom Land her, vom Herstellungsland her, früher gar nicht drauf gekommen oder es wäre hier überhaupt nicht ausgestrahlt worden.
Das stimmt, ja.
Und da findest du ganz viele tolle Sachen. Also ja, Netflix hat sich da wieder ein bisschen gebessert, aber der Unterschied, also was inhaltlich angeht, hast du ja noch zwei Probleme. Das eine ist, erstens, sehr viele Mitarbeiter von Fernsehsendern, auch gerade in Deutschland oder so, die früher schon, was jetzt unser Land angeht, immer die mit den Ängsten im Kopf, was man ja eigentlich nicht machen kann und wie es läuft und wie Fernsehen funktioniert. Inzwischen hast du ganz viele Mitarbeiter, die eben eigentlich vom klassischen Fernsehen her kommen und für die Streamer arbeiten und zum Beispiel für Netflix oder Amazon oder ähnliches. Und deswegen ist jetzt so diese Zeit des Aufbruchs, die früher wirklich mit wahnsinnig tollen inhaltlichen Neuerungen und wagemutigen Ideen um die Ecke kommen, ist ein bisschen vorbei. Dazu kommt natürlich dann noch die Kohle, die da fehlt und dass jetzt eben sehr viel über diese Algorithmen eben vorgegeben wird, wo du früher noch die Menschen überrascht hast, kommt jetzt genau wieder dieser falsche Umkehrgedanke. Wie
Marktforschung.
Marktforschung und du musst halt das befriedigen, was bisher sehr viel geguckt wird. Und dadurch entsteht dann wieder nichts Neues und das ist so wieder dieser Teufelskreis, der das Fernsehen schon lange befallen hat und der fängt jetzt eben an oder hat schon lange angefangen, auch die Streamer zu packen.
Das gehört zum Älterwerden eines, früher hätten wir gesagt Senders.
Eines Senders und eines Streamers. Ja, das finde ich ist erstmal wirklich sehr traurig. Und das Zweite ist, da muss man natürlich auch eins sagen, ist ja auch einfach die pure Menge. Da haben wir jetzt als Zuschauer ja auch ein bisschen Schuld. Ne? Wir haben uns daran gewöhnt, wie du sagtest, Sachen zu bingen. Und du haust dann an zwei Abenden etwas weg, wo irgendwie Dutzende, Hunderte von Menschen vielleicht 2 Jahre dran gearbeitet haben. Und was höllisch viel Geld kostet, das haut man jetzt mal so an einem Wochenende weg. Und sagt dann nur, so, und jetzt das Nächste. Oh, das ist aber auch nicht so doll, ne? Sobald es ein klein bisschen runtergeht, man wird ja dann sehr undankbar.
Also, das ist echt ein spannendes Phänomen, dass man auch, wir haben ja insofern etwas anderes Vorwissen, weil wir ja zumindest 2 Drehbücher für abendfüllende Filme mal geschrieben haben. Und wenn man weiß, über wie viele Jahre man, wie viel bescheuerte Nachfragen vom Verleih oder dann muss da wieder was gekürzt werden und dann kommt die 7., 8., 9. Fassung vom Drehbuch. Das stimmt schon. Die Vorstellung, dass dann irgendwelche Leute, während sie ihr Eis reinschaufeln, einfach vor der Glotze sitzen und sagen, na, das war auch schon mal besser.
Ja, das ist hart. Ist so. Ja, und das kriegst du auch nicht aus dir raus. Also auch ich denke immer genau mit diesem Vorwissen, Vorwissen, was wir hier haben und mit dem Respekt, den ich da auch immer gegenüber wirklich bringe und auch immer weiß, wie, oh Mensch, denk mal dran. Nein, deswegen, es kann ja nicht jeder perfekt sein, aber du wirst einfach dann so, du hast einfach, wenn du ein, zwei, drei Mal sowas Tolles gesehen hast, was dich so begeistert hat, bist du beim nächsten Mittelmäßigen, was du früher vielleicht super gefunden hättest. In der Erinnerung von vielen Menschen sind ja alle möglichen Serien aus den 70er und 80ern, das waren noch tolle Serien. Ey, guck dir die an. Ja. Die sind zum Teil sehr langweilig und sind wirklich nicht so toll, aber man war so dankbar, dass man überhaupt was bekommen hat.
Jetzt sind wir einfach ein verwöhnte Bratzen.
Ja, wir sind so verwöhnte anmerken. Bratzen. Das kannst du nicht so schnell zurückdrehen. Das ist echt ein Problem. Und du kannst dann natürlich eben auch dieser Hunger, dass du einfach jetzt nicht nur eine Serienfolge guckst und damit bist du zufrieden, sondern dann willst du vier oder fünf Folgen vielleicht gucken und dann eben gleich die nächste Serie schlucken. Ja. Da kommst du dann irgendwann nicht hinterher, weil es muss ja auch gemacht und bezahlt werden und das ist alles nicht so einfach.
Man muss halt wirklich auch wahrscheinlich irgendwann zwischendurch mal wieder am klassischen Leben teilnehmen und vielleicht so gefühlt, ja ich weiß es, es klingt jetzt radikal und bescheuert, aber dass man so drei Abende die Woche vielleicht sich mit anderen lebenden Menschen trifft für was nicht Fernsehen ist. Aber weißt du, nur damit man es wieder zu schätzen weiß. So, weißt du, wie wenn man selber kocht, weiß man erstmal, wie gut das Essen im Restaurant schmeckt.
Ja, Beispiel. Oder eben auch, dass du, wenn du auch mal wieder ins Kino gehst und dich mal wieder so auf etwas...
Das ist jetzt aber nur ein größerer Fernseher.
Aber so wirklich so richtig auf etwas einlassen, das nicht so einfach als Gott gegeben so immer nehmen und dann... Ja,
aber wie traurig, wenn ich sage, wir müssen mal wieder am Leben teilnehmen und deine erste Idee ist ja Kino. Wenn ich nicht Fernsehen darf, dann gehe ich ins Kino.
Ja, was denn sonst? Wo ist denn sonst noch Leben?
Oper? Operette?
Ballett?
Ballett? irgendwie Pferderennen oder so, das wäre doch eigentlich dein
das
Ding.
Das wäre was. Ja, altes Postkutschenrennen, das würde ich wieder so.
Gladiatorenrennen. Aber Kino stimmt insofern ein bisschen, weil ich glaube, dadurch, dass die Leute jetzt alle so Streaming-Junkies geworden sind und man ja auch merkt, wie groß das Serienwissen ist, also die Nerddichte ist ja auch größer geworden. Früher waren wir ja auf Partys so wirklich Freaks mit unseren, mit der Art Gespräche, die wir dann mit Leuten wie Pastewka oder Hennes Bender oder so führen konnten.
Heute jetzt hängen wir oft zurück von denen, die neu.
Wollte ich gerade sagen. Also jetzt sind wir ja schon irgendwie die nachsitzen müssen vor der Glotze.
Wir haben das ja nur noch Wissen, was wir so haben, aber das sind die
du
neuen
triffst
Sachen.
Nur noch Nerds und leider eine Nebenwirkung von diesem, von der Streaming-Begeisterung ist natürlich auch der Niedergang des Kinos. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist eine ganz beschissene Entwicklung, weil jetzt ohne Witz, wie gesagt, man könnte auch spazieren gehen oder wie du sagen würdest, einen Spieleabend machen, weil du bescheuert bist. Aber was gibt es Geileres, als in einer schönen Mittags- oder Nachmittagsvorstellung mit wenigen und deswegen auch leisen Menschen einen geilen Film zu gucken?
Ja,
was gibt es Tolleres?
Ja, es
gibt jede Menge Tolleres, aber für uns meine ich, die wir
für uns
nicht
gibt
wirklich
es nichts Tolleres.
Nicht wirklich Action wollen.
Die jetzt nicht tanzen oder Sport oder kämpfen oder sonstiges da machen können. Nein, natürlich, das ist das Großartigste, was es gibt. Und ich bin selber traurig, dass ich das nicht mehr so oft tue oder nicht mehr so oft schaffe und nicht mehr mache, weil ich weiß, was das auch für mich bedeutet hat und auch welche Bedeutung dadurch eben dann auch wieder der einzelne Film bekommt, den du guckst. Weil du dich wirklich nur auf den konzentrierst,
genau.
Du bist extra dafür hingegangen und diese Wertschätzung, die einfach damit so einhergeht, also auch wie ich gesagt, früher, weil du einfach nicht viel hattest, ja, oder es nicht viel angeboten wurde, das ist schon ein Unterschied und da muss man sich ein bisschen wieder hin zurückbringen, also dass man nicht einfach nur die Serien in sich reinschaufelt, sondern sich dann da auch mal ein bisschen Gedanken macht, das finde ich ist schon wichtig.
Zwei dicke Männer fordern das auf, alles mal ein bisschen langsamer zu sich zu nehmen. Man genießt das doch mal wieder.
Ja, es ist wirklich schwer. Ja,
nein, aber stimmt. Ich habe gerade gestern Dune 2, also den zweiten Teil, geguckt. Und der ist ja jetzt mal wieder ein richtiger Kinofilm. Ich habe den auch zum Glück in einem großen Kino geguckt mit entsprechendem Sound. Und da, also erstens ist der Bild gewaltig, aber der Ton ist auch so ein Hammer, dass dir wirklich so die Füße vibrieren, wenn du da, selbst wenn du nicht vorne im Kino sitzt. Und das flasht dich einfach total. Also dann merkst du einfach mal wieder, okay, da kommt jetzt... Also selbst der Fernseher von Olli Kalkofon, der ist wirklich groß. Der ist wirklich groß.
Und auch
selbst
der
kommt nicht mal in die Nähe von dem Erlebnis. Und da kann man wirklich nur sagen, gerade den jüngeren Leuten, die vielleicht schon Kino fast wieder vergessen haben, macht das mal, bevor das alles in die Insolvenz geht, weil ich habe es schon ein paar Mal erlebt bei Filmen, die ich wirklich toll fand, dass ich damit weiß ich nicht, 5 Leuten saß und dann dauert das auch nicht mehr ewig. Selbst die Ketten können das, glaube ich, nicht auf Dauer kompensieren. Also das ist gefährlich.
Nein, und auch so dieses Feeling, dass du auch, also du hast recht, auch ich gehe am liebsten in Vorstellungen, wo wenig Menschen sind, weil es dann eben man leider auch so viel unangenehme Dinge schon erlebt hat von irgendwie quatschenden Leuten, die irgendwie nur mit Popcorn schmeißen oder sich laut miteinander unterhalten, mit Dingen, die nichts mit dem Film zu tun haben, und das ist ganz, ganz ekelhaft.
Ich hatte gestern wieder das hinter mir, kennst du das Ehepaar, und er war wieder Mansplaining, der große Erklärbär, und hat, und das ist für mich schon ein Sakrileg, durch die Trailer durchgequatscht. Werbung toleriere ich, aber wer durch die Trailer quatscht, ist mein Feind. Und ich habe dann das so ganz arm, mich immer nur wieder so über die Seite so umgedreht und so. Aber das hat er gar nicht gehört vor lauter Erklären. Aber ich will mich ja so laut streiten mit solchen Leuten. Ich will mich nicht anlegen mit irgendwelchen.
Und wer so laut im Kino erklärt hat, kann mit so subtilen Zeichen nichts anfangen. Das ist einfach auch das Ding. Der hört nur auf Fresse oder irgendwie sonst was. Aber ich traue mich auch nicht. Ich bin auch zu höflich, dummerweise. Nein, aber das ist ganz, ganz furchtbar. Aber ansonsten ist natürlich auch trotzdem das Kinoerlebnis, wenn du ein euphorisiertes Kino hast, ist auch was Geiles. Gemeinsam gucken, also in Amerika und England ist es ja sehr extrem, da stehen die Leute ja auf und applaudieren und jubeln oder so. Aber wenn du es dann manchmal erlebst, dass du echt in irgendeinem Film bist, der in einem vollen Saal, der dann auch emotional mitgeht, auch das ist einfach ein tolles Erlebnis. Ja. Wenn du mit Menschen zusammen etwas empfinden kannst nochmal.
Absolut.
Statt nur alleine auf dem Sofa mit deinen Hunden beim Nudelessen.
Ich weiß auch, genau, Grüß an Herrn Gabig. Aber ich habe auch tatsächlich gelernt, dass es hier bei uns in Bonn gibt es irgendwie so ein, und das ist eigentlich was wir uns fürs Alter auch überlegen können. Es gibt ja auch wirklich so Rentnerclubs, die dann zusammen in Filme gehen, die kriegen dann so Sondervorstellungen und dann wird der Film besprochen hinterher. Das liebe ich total. Wir haben damals, wie hieß der, Toni Erdmann mit Sandra Hüller, als der neu war, wurde der auch in so einer Seniorenvorstellung gezeigt und wir wussten nicht, dass die das Frau sind, da mit reingelatscht. Und das war so lustig, wie die dann hinterher wirklich so wie in der Schule so das Gesehene besprochen haben. Das wäre für uns eigentlich wie gemalt.
Das ist so eine Interpretation, so wie so ein Buchclub, wo man sich dann trifft und sagt, das ist ja eine schöne Idee.
Und weil es aber Rentner sind, rief auch immer einer die ganze Zeit, lauter, sie sprechen wahnsinnig leise. Die Person sprach total laut, aber man hat es halt nicht mitgekriegt. Und dann wurde irgendwie, da singt doch Sandra Hüller irgendein Whitney Houston-Song und dann wurde für die Textanalyse wurden die Texte von, ich glaube, Greatest Love of All oder so, wurden verteilt. Und dann, auch statt abzuwarten, worum es geht, ruft gleich der erste Redner, warum kriegen wir diese Zettel? Also es war einfach, es war durchgehend toll und ich dachte, ja, mit so renitenten, genervten Rentnern in einem Filmclub, das mache ich, sobald ich Zeit habe.
Ja, aber ich weiß nicht, ich möchte das leiten vielleicht dann.
Ja. Das ist ja logisch, dass du dann der Führer von dem Rentnerclub sein musst.
Ne? Ich möchte der Dozent sein. Der Dozent.
Wir werden diesen Film analysieren, wie noch nie zuvor ein deutscher Film analysiert wurde.
Ja. Das wäre schön. Ah, das ist aber schön. Das gibt mir wieder ein bisschen Hoffnung, weil ich habe schon überlegt, was werde ich dann später mal machen.
Ja, nur Falschmarke aufschreiben ist nicht die Lösung.
Nee, da habe ich jetzt eine neue Idee für mich gefunden, wie ich meine alten Tage dann verbringe. Und du kommst auch billiger rein. Ich geb dir einen Rabatt.
In deinen Club komm ich. Ja. Das ist aber nett von dir, wirklich.
Hey, komm.
Alter, und ich rufe jeden Kumpel. Satz lauter.
Alte Kumpel.
Man hört nichts.
Wer ist dieser störende Sack da hinten immer? Da
ist die Nervensäge. Na gut, wir wünschen jedenfalls den Streamingdiensten
alles Gute.
Alles Gute, gute Besserung und ja, auch das mit dem Accounts nicht mehr teilen und so. Wir verstehen, dass ihr Geld braucht, aber spart nicht an der falschen Stelle.
Wirklich. Richtig, also, richtig.
Das sparen wir bei euch.
Dann kommen wir zum Abschluss und als allerletztes gedenken wir dem Döner noch vielleicht, weil wir das jetzt ja zum neuen deutschen Exportartikel wird plötzlich.
Das ist für mich die schönste Meldung neben all dem Grusel, dass jetzt vor allem die Franzosen ihre Begeisterung für den, und sie betrachten ihn als deutsches Essen, was auch eigentlich, sagen wir mal, jetzt nur so halb stimmt, aber für den deutschen Döner gibt es wohl in Frankreich eine neue Liebe. Das ist wohl so, wie wir das auch kennen, so das Nach-Party, Nach-Club Essen, besoffen, sich noch einen schönen Döner in die Birne hauen. Das ist doch schön, dass wir der Welt auch mal was geben können.
Ja, vor allem geruchstechnisch. Ich finde ja, ich liebe ja wirklich auch Döner. Ich finde, es schmeckt wirklich gut.
Sehr lecker.
Aber man stinkt danach halt immer so. Ja. Dieser Dönergeruch, der echt, also der in den Körper zieht und in die Klamotten und das wirst du auch irgendwie nicht los. Das
also nach Döner aufstoßen wünscht man keinem.
Nein.
Und
nein.
Nach Döner aufstoßen, zum Beispiel in einem Auto, ist geradezu asozial, wenn man nicht alleine fährt.
Und du musst dich komplett umziehen eigentlich und duschen und irgendwie irgendwie alles danach, das muss man immer mit einplanen. Aber übrigens, als ich in London war, kurz vor Weihnachten, da habe ich das schon gesehen, weil da gab es mehrere große Buden mit German Döner. Und das war wirklich, und ich musste auch immer lachen und dachte, wow, das war wirklich, das war aber German Döner.
Also nimm das ist, Erdogan.
Ja. Das ist kulturelle Aneignung von uns, würde ich jetzt mal gerade sagen, oder?
Ja, würde ich auch mal sagen. Also wenn man da nicht noch ein bisschen Currywurst mit reinstreut, ist es lupenreine kulturelle Aneignung.
Das ist, finde ich, echt ziemlich dreist. Nur weil wir hier so viele ausländische Mitbürger und Bürgerinnen den Döner haben verkaufen lassen und wir ihn gefressen haben, wird er jetzt überall wie, oh, die Deutschen, die kommen aber auch auf gute Ideen. Also Döner machen können sie.
Hut ab. Ja, also es ist wirklich auch, muss ich sagen, mein Lieblingsfastfood, auch in der Variante, wie heißt das, Shawarma, wenn das so eigentlich,
ja, wenn das so eingewickelt ist, ne?
Döner, genau. Und wenn die das dann nicht mit so einem alten Fladenbrot machen, sondern mit so einem, weißt du, fast wie so ein Pfannkuchen auf so einem heißen Stein,
ja,
frisch gebacken, die Außenhülle. Und dann mit Hühnchen und diesen frischen Kräutern und so. Ich hole mir jetzt gleich einen, ohne Scheiß. Ich gehe sofort nach diesem ollen Podcast, gehe ich in die Stadt und hole mir so ein Ding.
Und die Scheiße ist, das kann man ja auch nicht zu Hause machen, ne? Weil so ein Dönerspieß, der nimmt ein bisschen Platz weg.
Ja, das kann nicht mal die beste Küchenmaschine. Das ist
aber das wird irgendwann kommen. Glaubst du nicht auch, dass irgendwie, du hast doch alle großen Maschinen oder so, hast du dann auch irgendwie klein für die Küche, dass du so ein bis drei Personen Döner-Ding machst. Kannst, dann hast du so ein kleines Elektromesser.
Oder wie beim Fondue oder beim Fännchen, wie heißt das, was man Silvester macht?
Raclette,
dass jeder so einen Mini-Dönerspieß vor sich hat.
Ja, da kannst du selber schnetzeln
und
das alles machen. Ey, das machen wir.
Scharfe Soße drauf, fertig.
Ja,
die neue Party-Idee.
Ja. Ja, das war damit, das ist doch ein schöner, besinnlicher Schluss für diese Folge.
Ein schöner Schluss. Nochmal unser herzliches Beileid an die Kollegen vom russischen Geheimdienst, die diese Folge hören mussten.
Ja.
Als Strafarbeit wahrscheinlich, weil was verbockt haben. Aber naja, irgendwas werdet ihr schon gemacht haben.
Kalk und Welk mit alles extra scharf.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.